Es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie können wir Klimaziele erreichen und damit unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage bewahren und gleichzeitig Wohlstand erwirtschaften? Um Lösungen wird mit viel Leidenschaft gerungen. Ob wir es schaffen, konstruktive Debatten darüber zu führen, welches die politischen Ziele und Wege für ein ökologisches Wirtschaften sind, das entscheidet am Ende auch über unsere Demokratie. Der Wirtschaftsatlas, Daten und Fakten der Transformation der Heinrich-Böll-Stiftung, veranschaulicht die Herausforderungen und Lösungsansätze.
In dieser Folge schauen wir auf die sozialen Herausforderungen, die ein Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität mit sich bringt. Dabei richten wir den Blick beispielhaft auf eine Branche, die in Deutschland nicht nur wirtschaftlich eine große Rolle spielt, sondern auch die nationale Identität geprägt hat. Die Autoindustrie. Es geht darum, wie sich die Elektrifizierung der Automobilindustrie auf den Arbeitsmarkt auswirkt und wie heute in der Branche Beschäftigte bei diesem Wandel mitgenommen werden können. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zuhört.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland steht vor einem großen, im Zuge des Umgangs mit dem Klimawandel dringend notwendigen Umbau. Wir müssen alles auf Grün setzen. Denn in Zukunft muss die soziale Marktwirtschaft auch eine ökologische sein, wenn sie der Bevölkerung weiterhin das Versprechen von Wohlstand und Sicherheit bieten soll. Die bisherige Grundlage des Wirtschaftssystems ist bekanntermaßen immer noch überwiegend auf fossilen Energieträgern und Rohstoffen aufgebaut, um Güter zu produzieren und Werte zu schaffen. Doch diese fossile Grundlage unseres Lebens treibt den Klimawandel weiter voran und beeinträchtigt dadurch wiederum die Zukunft und die Freiheit junger und kommender Generationen. Thomas Puls, Wirtschafts- und Verkehrswissenschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Wenn wir den Wohlstand, den wir haben, irgendwie erhalten wollen und das bei einer steigenden Weltbevölkerung gleichzeitig abnehmenden Ressourcenbeständen oder nennen wir es mal Ressourcenreserven, dann kommen wir nicht drum hin, zu einer effizienteren Nutzung überzugehen.
Klar ist also, es sind tiefgehende Veränderungen nötig. Und das wirkt schon jetzt in unsere Gesellschaft und bringt soziale Herausforderungen mit sich, wie sich etwa am Beispiel der Autoindustrie zeigt. Durch den Technologiewandel ändern sich Berufsbilder, Produktionsstandorte müssen sich an veränderte Anforderungen anpassen und Erwerbsbiografien sind dadurch häufiger von Umbrüchen und Weiterbildungen geprägt als in der Vergangenheit. Für die Schwächsten der Gesellschaft stellen diese Veränderungen in der Wirtschaft eine große Herausforderung dar. Und dieser Umbau betrifft viele Menschen in Deutschland. Fast 2 Millionen direkte oder indirekte Arbeitsplätze sind in Deutschland an die Branche gekoppelt, wie Wirtschaftswissenschaftler Roshan Monsef vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln im Interview erzählt.
Also ich glaube, erstmal kann man feststellen, dass der Automobilsektor ein sehr wichtiger Bereich, sehr wichtige Industrie ist für den deutschen Arbeitsmarkt. Wir haben, glaube ich, direkt knapp 600.000 Beschäftigte in dem Bereich. Wenn man dann noch den vor- und nachgelagerte Industrie noch dazu zählt, sind es fast dreimal so viele, also knapp 1,7 Millionen Beschäftigte.
Ihren Zenit überschritt die Branche hierzulande allerdings schon vor einigen Jahren, nämlich 2017. Bis dahin konnte Deutschland sich als Produzent vor allem von Autos im sogenannten Premium-Segment gut halten. Seitdem ist die Produktion von Autos in Deutschland und damit einhergehend auch der Export ins Ausland zurückgegangen. Mit einem Blick auf die Zahlen könnte man allerdings sagen, das ist kein deutsches Problem, sondern eine gesamteuropäische Entwicklung. Alles in allem hatte Europa im Jahr 2000 einen Anteil von fast 35% an der globalen Automobilproduktion. Knapp 20 Jahre später, im Jahr 2022, waren es noch etwa 19%, also fast eine Halbierung. Besonders starke Zuwächse konnten in diesem Zeitraum asiatische Hersteller verzeichnen, allen voran China. Heute werden dort etwa so viele Pkw und Lkw produziert wie in Europa und den USA zusammen. Und inzwischen drängt Chinas Autoindustrie mit preiswerten, innovativen E-Autos in den europäischen Markt und bedroht damit auch die deutschen Hersteller. Denn in Bezug auf das Erfolgsmodell, das die deutsche Automobilindustrie jahrelang zur Triebkraft der deutschen Wirtschaft gemacht hat, ist die Situation kompliziert, wie Thomas Puls zusammenfasst.
Die chinesische Autoindustrie stellt eine Herausforderung dar. Das ist mal ganz klar. Die Chinesen dringen in unsere Domäne ein, den Premiummarkt. Das, was uns so lange völlig abgekoppelt hat von den anderen Europäern. Die bauen auch gute Autos und im Bereich der Batteriezelle sind sie technisch klar voraus. Diese Herausforderung wird uns was kosten, im Gegensatz zu den eher auf den Massenmarkt bezogenen Herausforderungen der Vergangenheit. Und wie gut wir damit klarkommen, hängt eben auch an der technischen Entwicklung ab und meiner Ansicht nach primär daran, ob wir unser Geschäftsmodell halten können. Aber die Totenglocken sind doch deutlich übertrieben. Dafür sind wir dann doch zu stark aufgestellt.
Gleichzeitig muss man aber feststellen, rosig sieht es nicht aus. Ein Beispiel von Deutschlands größtem Autobauer Volkswagen. Erst Anfang März 2024 eröffnete Christian Vollmer, Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik bei VW, dass die konzernweite Auslastung der Produktionsanlagen derzeit nur bei knapp 70% läge. Das hat mit einer problematisch ablaufenden Umstellung auf Elektromobilität zu tun. Teilweise musste die Produktion von VWs Flaggschiff-Elektromodellen ID.4 und ID.5 ausgesetzt werden, weil die entsprechenden E-Motoren nicht zur Verfügung standen. Und das hat Konsequenzen. Ralf Obermauer, Mobilitätsexperte der IG Metall in Berlin.
Der Antriebswechsel läuft alles andere als glatt. Insbesondere bei VW, große Probleme kündigen sich an, weil der Hochlauf der E-Mobilität nicht so geklappt wie gewünscht. Viele Werke sind nicht ausgelastet. Sowohl der Heimatmarkt schwächelt als auch der wichtigste Exportmarkt China. Also da ist die Stimmung sehr durchwachsen. Man kann auch schlecht sagen.
Mit gerade mal 8,3% ist der Anteil der rein elektrisch angetriebenen Autos ein Nischengeschäft für VW. Und das, obwohl der Weg in die Zukunft kein reines Verbrennergeschäft mehr sein kann, schon aus rechtlicher Sicht. Die Europäische Union hat bereits 2023 beschlossen, dass 2035 das Jahr des Verbrenner aus wird. Konventionell betriebene Autos dürfen dann zwar noch gefahren, aber nicht mehr produziert und verkauft werden. Ein Meilenstein hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Beim Bau von E-Autos gibt es ein weiteres Problem. Bei dem Material und den Komponenten, die für die Herstellung eines E-Autos benötigt werden, sind hohe Abhängigkeiten von asiatischen Herstellern entstanden. Dadurch findet die Wertschöpfung elektrisch angetriebener Autos überwiegend außerhalb Deutschlands statt. Im Vergleich etwa zur Herstellung eines VW Golf 8 mit Verbrennermotor, bei der rund 60% der Wertschöpfung entlang von Produktionsketten innerhalb Deutschlands ablaufen. Ralf Obermauer von der IG Metall schaut deshalb vor allem auf die Zuliefererbetriebe.
Wir machen uns allerdings um die Standorte der großen Hersteller tendenziell weniger Sorgen, Stand heute, als um die vielen Cluster von Zulieferindustrien, die eben stärker an Technologien hängen, die vielleicht auf dem Rückzug sind, die nicht so leicht auch sich überlegen können, wie sie andere Produkte herstellen, andere Geschäftsmodelle finden, wo auch manchmal ganze Regionen dranhängen. Man hat Regionen im Saarland, Thüringen nennen wir oft bestimmte Regionen, NRW, wo es sehr viele Zulieferer gibt. Da machen wir uns schon Sorgen drüber. Das Saarland zum Beispiel hat Bergbau verloren und auch Stahlindustrie ist zurückgegangen, hat dann sehr viel Zulieferindustrie angesiedelt und die stolpern jetzt direkt in die nächste Transformation. Also gibt es schon Szenarien, die unangenehm sind. Nicht? Um die abzuwenden, muss man eben in verschiedenen politischen Dimensionen aktiv werden. Politisch als Unternehmen der jeweiligen Größenordnung und aber auch als Gewerkschaft.
Roshan Monsef sieht hier ganz klar Handlungsbedarf seitens der Zuliefererbranche und warnt davor, den bevorstehenden Wandel zu verschlafen. Auch mit Blick auf das bereits beschlossene Ende des Verbrennermotors in der EU.
Ja, eine große Zulieferbranche, die jetzt nicht am Verbrenner hängt, die haben da vielleicht weniger Probleme, weil die Sachen, die sie herstellen, eben auch für Elektroautos benötigt werden. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Kupplung oder sowas herstelle, dann wird es schwierig. Und dann bin ich natürlich jetzt schon eigentlich gefragt, das Ganze umzustellen, weil es eben perspektivisch dieses Geschäftsfeld nicht mehr geben wird. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, das ist leider Teil des Strukturwandels. Also wenn dann so eine Entscheidung getroffen wird, die ja natürlich sehr sinnvoll ist, dass man jetzt zukünftig keine Verbrenner mehr fährt, sondern Elektroautos, dann führt das mit sich, dass manche Geschäftsmodelle eben überholt werden, die sich dann entweder anpassen oder, ja, wohl oder übel, die Beschäftigten sich einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen.
Die angespannte Lage der deutschen Automobilindustrie als Ganzes hat nicht zuletzt mit einer eher trägen Umstellung auf die Produktion von rein elektrisch betriebenen Autos zu tun. Brigitte Podmer, bis 2017 Bundestagsabgeordnete der Grünen und Arbeitsmarktpolitikerin mit einem Fokus auf Aus- und Weiterbildung, glaubt, dass die Branche die Zeichen der Zeit nicht gut genug gelesen hat.
Ich glaube, dass die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt sehr träge war im Vergleich zu anderen Ländern. Das zeigt sich ja auch immer deutlicher, dass jetzt die Automobilindustrie insgesamt sehr zu kämpfen hat, um wettbewerbsfähigkeit zu sein. auf dem Automobilmarkt, was Elektrifizierung angeht. Die deutsche Automobilindustrie hat sehr lange sehr gut mit den großen und komfortablen Benzinern und Dieselfahrzeugen verdient und hat immer da, wo die Politik auch versucht hat, zum Beispiel in Brüssel, die Dekarbonisierung auch im Automobilsektor voranzutreiben, sehr stark gebremst. Und das hat dazu geführt, dass sie dann eben auch sehr träge in der Entwicklung gewesen sind und jetzt nicht die besten Ausgangsbedingungen haben. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt irgendwie nachgeholt werden muss, sehr schnell nachgeholt werden muss und wo auch die Beschäftigten dann sehr schnell quasi für diesen neuen Markt ausgebildet und weitergebildet werden müssen, für diese neue Produktionsform.
Ein Blick auf Innovationen und Investitionen anderswo zeigt, dass das auch anders geht. Chinas Autobauer etwa setzen spätestens seit dem Jahr 2016 voll auf den Technologiewandel im Antriebsstrang, seit neuestem eben auch im Premium-Segment. Und damit bedroht die Konkurrenz aus China die Marktanteile deutscher Hersteller im In- und Ausland. Und eins bleibt klar, ob man optimistisch oder pessimistisch auf die Branche schaut. Auf die vielen Beschäftigten kommen in den nächsten Jahren große Veränderungen zu, wie Ralf Obermauer von der IG Metall zusammenfasst.
Sehr viele müssen sich darauf einstellen, dass ihr Arbeitsplatz möglicherweise sich sehr stark verändert oder vielleicht sogar auch verschwindet. Und sich deshalb müssen sie sich umstellen, umorientieren. Das ist für uns eine große Herausforderung, sowohl in der Aufklärung, Erklärung als auch in der Organisation und Gestaltung dieses Wandels. Und man könnte es vielleicht zusammenfassen mit einer gewissen Anspannung, einer Verunsicherung über die Zukunft. Aber im Augenblick geht es den meisten noch ganz gut.
Zusätzlich kommt gewissermaßen eine doppelte Problemlage auf die Beschäftigten der Automobilbranche zu. Einerseits ist die heimische Industrie unter Druck und muss deshalb möglicherweise Personal abbauen. Andererseits birgt der Antriebswechsel vom Verbrennermotor hin zum elektrischen Antrieb in sich schon einen produktionsbedingten, strukturellen Wegfall von Arbeitsplätzen, wie Ralf Obermauer erläutert.
Beim Antriebsstrang ist es tatsächlich so, dass weniger Arbeitsaufwand notwendig ist, um Elektromotor zu bauen gegenüber einem Verbrennungsmotor. Wie man das genau beziffern muss, gibt es wie gesagt ganz unterschiedliche Studien. Wir gingen, sagen wir mal, ums Jahr 2020 herum von der Größenordnung von 100.000 plus X bis 2030, die dann vielleicht Schritt für Schritt abgebaut werden.
Roshan Monsef vom Institut der Deutschen Wirtschaft ordnet diese Vorhersage ein.
Und es gibt natürlich Untersuchungen, die versuchen, das zu prognostizieren, wie das in den nächsten 10 Jahren beispielsweise weitergeht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse, die dabei rauskommen. Also manche sagen, es steht ein sehr großer Umbruch in dem Sinne bevor, dass viele Arbeitsplätze wegfallen und keine neuen entstehen. Es gibt aber genauso auch Untersuchungen, die sagen, dass Arbeitsplätze, Hunderttausende, zwar wegfallen, noch viel mehr sich verändern, aber auch jede Menge neue Arbeitsplätze entstehen, dass da netto vielleicht gar nicht so viel passiert. Klar, ne, für den Einzelnen ist das natürlich eine Veränderung, die da stattfindet oder stattfinden kann. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist man jetzt nicht so in der Situation, dass man sagt, okay, da fallen ganz viele Arbeitsplätze weg und wir stehen vor einer Massenarbeitslosigkeit. Das sieht man ehrlich gesagt noch nicht.
Bei allen Unsicherheiten und Herausforderungen, die die Veränderungen des Automobilsektors mit sich bringen, steht mit Blick auf die Zukunft der beinahe 2 Millionen direkt oder indirekt Beschäftigten der Branche fest, Unternehmen, Sozialpartner und Politik müssen zusammenarbeiten und gemeinsam Umbrüche ermöglichen und den Wandel der Arbeitswelt sozial mitgestalten. Roshan Monsef vom Institut der Deutschen Wirtschaft fordert wie auch Brigitte Podmer, dass Aus- und Weiterbildung zum integralen Teil einer neuen Arbeitskultur werden.
Wir wissen, dass lebenslanges Lernen, Weiterqualifizierung, Weiterbildung einfach enorm wichtig sein wird. Also gerade mit dem Blick auf die Digitalisierung vielleicht sogar noch mehr als auf den ökologischen Wandel. Das liegt ja natürlich nicht nur an den Beschäftigten selbst, sondern auch großteils an Unternehmen, an den Sozialpartnern, aber auch an Zuschüssen beispielsweise vom Bund, an Möglichkeiten, dass man den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, damit sie auch zukünftig ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen letztendlich, weil wir durch die Demografie einfach sonst ein enormes Arbeitskräfteproblem kriegen und diese Menschen einfach brauchen am Arbeitsmarkt.
Bildungsexpertin Brigitte Podmer schlägt deshalb eine Umstrukturierung des Aus- und Weiterbildungssektors vor und fordert ein deutliches Augenmerk auf die sozialen Aspekte einer solchen Strukturierung.
Also ich gehe davon aus, dass Weiterbildung zukünftig zu einer eigenständigen Säule neben der Schulausbildung, neben dem Studium und neben der Berufsausbildung, also quasi zur vierten eigenständigen Säule des Bildungssystems werden muss.
Im Bezug auf die Ausbildungsstruktur Deutschlands sieht sie im Lichte der anstehenden Herausforderungen noch großen Veränderungsbedarf.
Im OECD-Vergleich liegen wir deutlich hinter den guten OECD-Ländern. Auch was die Beteiligung an Weiterbildung angeht, insbesondere bei den Geringqualifizierten. Also wenn man die These für richtig hält, dass Weiterbildung zukünftig quasi zu jeder Erwerbsbiografie automatisch dazugehört, dann wird deutlich, dass sowohl quantitativ wie qualitativ die Weiterbildungsinfrastruktur und auch das Weiterbildungsangebot bei weitem nicht ausreichen werden.
Ein Ergebnis dieser fehlenden Angebotsstruktur? Der beinahe in jeder Branche beklagte Fachkräftemangel, da Beschäftigte oft gar nicht wissen, wie und wo sie sich weiter- und fortbilden können. Und das, so Brigitte Pothmer, ist nicht zuletzt der viel zu bürokratischen Struktur des Bildungssektors in Deutschland geschuldet.
Das hat sehr viel auch damit zu tun, dass Weiterbildung in Deutschland hochkomplex ist. Das System ist hochkomplex und für die allermeisten gar nicht durchschaubar. Ich will Ihnen einfach mal ein paar Zahlen nennen. Wir haben es auf dem Weiterbildungsmarkt mit 26.000 Anbietern zu tun. Träger unterschiedlicher Art. Wir haben 220 unterschiedliche Prüfungs- und Ausbildungs-Weiterbildungsordnungen. Hinzu kommen dann noch die Weiterbildungsordnungen der Länder, die dann aber ihrerseits nicht unbedingt auch bundesweite eine Gültigkeit haben. Und wenn man sich dann anschaut, dass das BIP die Notwendigkeit gesehen hat, eine Checkliste herauszugeben, die es Weiterbildungsbeteiligten ermöglichen soll, auch für diese Person richtige Ausbildung zu finden. Und wenn man weiß, dass diese Checkliste 50 Seiten umfasst, dann wird klar, dass insbesondere das auf Geringqualifizierte tatsächlich ausgrenzend wirkt. Für die ist es einfach sozusagen ein nicht zugänglicher Markt.
Dabei sind leicht zugängliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gerade in den Branchen von zentraler Bedeutung, die besonders stark von der Transformation betroffen sind, etwa der Autoindustrie. Hier braucht es neue Ansätze und Regeln, um die Branche auf den Wandel einzustellen, der jetzt schon im vollen Gange ist.
Wichtig wäre, wenn wir tatsächlich die Weiterbildungsbeteiligung für alle ermöglichen wollen, dann heißt das, dass Zeit zur Verfügung gestellt werden muss, dass Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Das muss nicht für alle gleich viel Geld sein. Also für diejenigen, die sich auch eine Weiterbildung leisten können und die mit einer Weiterbildung dann hinterher auch ein höheres Einkommen erzielen, darf es durchaus auch eine Weiterbildungsbeteiligung geben. Also wir haben eigentlich vorgeschlagen, dass wir eine Arbeitsversicherung für Weiterbildung schaffen. Und diese Arbeitsversicherung würde dann von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch bezahlt. Insofern hätten sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann jeweils schon einen Beitrag geleistet. Und daraus könnten dann auch Weiterbildung finanziert werden. Also wir brauchen Zeit, wir brauchen Geld und wir brauchen auch eine gute wohnortnahe Weiterbildungsinfrastruktur. Wir wissen aus Untersuchungen, insbesondere der Bertelsmann Stiftung, die herausgefunden hat, dass die Weiterbildungsinfrastruktur in den jeweiligen Regionen sehr unterschiedlich ist. Der Zugang zu Weiterbildung darf allerdings nicht vom Wohnort abhängig sein.
Und das geht nur mit einem starken Sozialstaat. Ihm schreibt Brigitte Pothmer eine zentrale Rolle beim Wandel hin zu einer grüneren Gesellschaft zu.
Ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel getan werden muss, um die Menschen da mitzunehmen. Ja, also das, was ich im Moment erlebe vor dieser großen Transformation, die ja wirklich vergleichbar ist mit der letzten industriellen Revolution, die ja auch sehr viele Friktionen mit sich gebracht hat, die sehr viel Leid auch mit sich gebracht hat, das können wir aber heute besser machen. Da sind wir in einer ganz anderen Startposition. Was aus meiner Sicht zentral ist, ist, dass wir den Menschen die Ängste und die Sorgen nehmen müssen. Die Gesellschaft hat den Auftrag, den Menschen und den Beschäftigten zu vermitteln, dass sie in diesem stürmischen Prozess nicht alleine gelassen werden, dass die Gesellschaft ihnen dabei hilft. Diese Kompetenzen, die sie zukünftig brauchen, werden sich auch auf hohem Niveau aneignen zu können. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Angst und Verunsicherung sind auch Treiber für Populismus. Und deswegen ist das ein wirtschaftspolitisches Anliegen oder ein bildungspolitisches Projekt. Es ist aber auch ein demokratiepolitisches Projekt. Wir dürfen keine Spaltung zwischen Digitalisierungsgewinnern und Digitalisierungsverlierern zulassen oder Transformationsgewinnern und Transformationsverlierern zulassen. Und der Punkt ist, dass es auch nicht nötig ist. Aber wichtig ist, die Menschen müssen unterstützt werden. Die müssen wirklich das Gefühl haben, da ist eine Infrastruktur, da ist ein Netz, was uns auffängt und was uns hilft.
Um die sozialen Herausforderungen, die Veränderungen in der Wirtschaft mit sich bringen, ging es im vierten und letzten Teil unserer Podcast-Reihe zum Wirtschaftsatlas. Wenn ihr die vorherigen Folgen verpasst habt, findet ihr sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Darin ging es um die soziale Marktwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität, die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit Europa und der Welt und die Energiewende als Fundament eines ökologischen Umbaus der Wirtschaft. Hört gerne rein, auch in die anderen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gern weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Vincent Lindig. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.